du hast ein weißes Papier. Und dann kommt die Musik und dann kommen die Schritte und dann kommen die Emotionen und die Geschichte, wo wollen wir hin? Und der Endstadium, wo alles auf einmal eins wird, das ist wie ein Zauber.
Kantinengespräche. Der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.
Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Heute soll es um das Tanzstück Lorca gehen, die neueste Kreation von Enrique Casavalga. Und meine Gesprächspartnerin heute ist die Ballettmeisterin am Haus, Martine Rhein. Mein Name ist Axel Gade, ich bin Dramaturgie am Haus. Wir werden am Anfang über das neue Tanzstück sprechen, wollen aber natürlich auch dann, wenn die Ballettmeisterin schon vor Ort ist, hier etwas aus dem Backstage-Bereich erfahren. Also herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hallo Martine.
Hallo, freut mich.
Das Tanzstück Lorca, der Tanzabend, zeigt verschiedene Lebensstationen des spanischen Dichters Federico García Lorca. Den Rahmen dieser Erzählung bildet die Ermordung des Dichters. Dazwischen werden Szenen aus seinem Leben gezeigt. Das innige Verhältnis zu seiner Mutter, die Liebe zu Andalusien, die Freundschaft zu Salvador Dalí und Luis Buñuel und das Zerbrechen dieser Verbindung. Die gesellschaftlich geächtete Zuneigung zu Männern, die Hinwendung zu den gesellschaftlichen Außenseitern, der Ausbruch in die große, weite Welt und die Rückkehr in die sehnsuchtsvoll vermisste Heimat. Ständige Begleiter auf dieser Reise durch sein Leben sind die Gedichte, mit denen sich Lorca der Welt mitteilte. Einige dieser Gedichte sind zu hören, sie wurden von Enrique Casavalga eingesprochen. Parallel dazu werden deutsche Übersetzungen der Gedichte zu sehen sein. Getanzt wird unter anderem zur Musik von Manuel de Falla, George Gershwin und Paco de Lucía. Martine, nach Maria de Buenos Aires und Terra Baixa ist Lorca, wenn man so will, der dritte spanische Tanzabend. Was unterscheidet ihn für dich von den beiden anderen? Also was ist das Besondere an Lorca?
Oh, das ist sehr interessant. Natürlich, ja, es sind drei spanische Stücke. Sie sind für mich trotzdem sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Also natürlich schon die Geschichte ist komplett unterschiedlich. Wenn du mich jetzt als Ballettmeisterin fragst, ja, was du ja tust, würde ich sagen, in diesem Stück haben wir sehr viel Spitzenschuhe benutzt.
Ah, das ist schon nochmal eine besondere Herangehensweise.
Genau, und das ist auch, da muss man schon rangehen. Man kann nicht Tänzer, die nicht täglich auf Spitzenschuhe stehen, einfach auf einmal auf Spitzenschuhe stellen. Da braucht man ein extra Training, extra viel Arbeit. Ja, wie du weißt, ändert sich oft die Kompanie. Also ja, es ist eine ganz normale Vorgehensweise in unserem Beruf, dass man nach 2-3 Jahren weiterzieht, was anderes will, was anderes sehen will, weil die Karriere so kurz ist. Mhm. Und bei dieser Truppe sind die klassische Background, was du dafür benutzt, brauchst, sind da. Mhm. Und dann kann man sowas auch machen. Und ich, für mich als Ballettmeisterin ist es sehr interessant, sehr viel mit Spitzenschuhe wieder zu arbeiten.
Ist eigentlich Spitzenschuhtanz dann etwas für die Tänzerinnen? Nur oder
jein. Also es gibt auch schon Männer, die auf Spitzenschuhe tanzen.
Also traditionell, aber ist es sozusagen
natürlich
den
ist
Tänzerinnen
es für,
vorbehalten?
Ja, das kommt aus ganz alter Zeit, dass Damen auf die Bühne schweben. Ja, nicht
das, dieses leichte,
das
über die
leichte
Bühne
fliegen, Dribbeln, verstehe. Das macht es mehr schweben. Und das ist eine Technik, das kann man nicht einfach machen. Das braucht ganz viel Arbeit. Und das ist für mich natürlich deswegen als Ballettmeisterin sehr interessant, das wieder zu benutzen und damit wieder mehr zu arbeiten.
Besonderheit ist ja vielleicht auch an diesem Stück das Bühnenbild in dem Fall. Es besteht jetzt hier aus weißen Seitenflächen, die als Tür geöffnet oder auch als Wand nach oben gezogen werden können. Dazu kommen weiße Gittertüren, die an ein Gefängnis manchmal erinnern. Und durch die Beweglichkeit des Bühnenbilds wirkt es auf mich oft so, als ob auch die Türen und Wände mittanzen würden. Wie wirkt denn der Raum auf dich oder welche Auswirkungen hat auch so ein Raum auf die Choreografie?
Ja, die Auswirkung ist ganz groß. Also wenn ich in so einen Raum komme und ich als Ballettmeisterin habe ich nicht so viel zu tun mit Bühnenbild. Das ist eigentlich erst im letzten Moment. Manchmal schaue ich es mir vorher an. Manchmal zeigt Enrique zum Beispiel mir das Bühnenbild. Meistens tue ich das nicht. Und dann komme ich in den Raum das erste Mal. Und für mich...
Erst einmal heißt, wenn ihr dann auf der Bühne...
Auf der Bühne anfangen zu proben. Und wir proben auf der Bühne ungefähr 2 Wochen. Ohne Kostüme, ohne Licht, ohne allem. Und für mich, in diesem Fall ist der Bühne weiß, ist für mich wie eine kalte weiße Badewanne.
Das heißt?
Das weiß. Also ich probe viel lieber auf eine schwarze Bühne, tatsächlich. Es ist wärmer, es ist einfach wärmer.
Okay.
Und ich hatte das Gleiche zum Beispiel bei Frida Kahlo. Das war auch eine weiße Bühne. Mhm. Und wenn du 2 Wochen in so einem weißen, ja, noch komplett kaltes Loch bist, ist das für mich nicht so fein als in eine schwarze, warme Bühne. Natürlich ist aber, wenn da nachher das Licht ist, ist das eine ganz andere Situation. Licht und Kostüme macht das Stück einfach fertig. Mhm. Und das ist natürlich sehr interessant, wenn eine erste Hauptprobe ist. Dann fängt das Stück an, richtig zu leben. Türe, Gedichte, die auf der Bühne sind und alles. Das ist sehr wichtig. Bis dahin ist es nur noch kalt, Schritte, Formationen. Ah, der Tür ist da. Also es ist eher
viel
wirklich Arbeit.
Was man klären
es ist
muss.
Technik, es ist Arbeit. Es ist, oh, da hat der Tänzer aber ein Problem, weil der Tür ist da offen und das sollte zu sein. Oder ja. Aber der
und
Zauber,
wenn die Sachen geklärt sind, dann
kommt das Licht und die Emotion. Ja, dann kommt auch die Emotion. Die Emotion kommt auch dann, wenn die Tänzer das Licht und die Kostüme haben, dann wird es nochmal ein ganz anderes Bild. Aha. Es ist eigentlich wie ein Sketch, so ein Ballettstück machen. Du hast ein weißes Papier und dann kommt die Musik und dann kommen die Schritte und dann kommen die Emotionen und die Geschichte, wo wollen wir hin? Und der Endstadium, wo alles auf einmal eins wird, das ist wie ein Zauber. Das ist richtig schön.
Ich stelle mir das immer ein bisschen so vor, wie jemand, der eine Wohnung neu einrichtet. Und wenn man die erste Begehung macht, ist sozusagen
kalt,
nur der Teppich
leer.
Kalt, nichts. Ja. Und Stück für Stück kommt so das eigene Persönliche dann rein. Die Wohnung wird gefüllt. Und am Schluss sozusagen die Einweihungsparty ist dann bei uns die Premiere.
Ja, genau so. Und es ist sehr interessant. Und das macht es sehr zauberhaft.
Im Stück lernen wir ja verschiedene Stationen aus dem Leben des Dichters kennen. Welche Episode hat dich denn besonders berührt?
Okay, da sind natürlich verschiedene Momente. Vor allem der Moment, dass er wieder zurück zu seiner Heimat will. Ich bin jetzt über 50 und ich denke tatsächlich auch manchmal darüber nach. Ah. Mehr und mehr fange ich an, meine Heimat zu vermissen.
Deine Heimat ist?
Holland, besser gesagt die Niederlande.
Wo genau bist du? Eher Küste oder eher im Inland?
Oder nicht Großstadt? Nicht so sehr das Land, sondern die Menschen. Also ich war im Sommer länger zu Hause und die Art und Weise, wie die Menschen sind, ich kann nicht sagen, positiver als in Tirol oder negativer, es ist einfach anders und das ist natürlich in mir drin.
Ja, weil du da groß geworden bist?
Ja, es ist ein Blick auf die Straße. Ich meine jetzt nicht Mann, sondern überhaupt und wie Menschen darauf reagieren, weil das anders ist. Und das Zweite, was mich sehr berührt an das Leben von Lorca, ist natürlich der Verurteilung der Sexualität im Grunde, was jetzt immer wieder ein großes Thema ist. Und dass dann jemand auch umgebracht wird oder wirklich verurteilt wird wegen sowas.
Ist das eigentlich dann auch, wenn du die Choreografien oder das Stück kennenlernst von Enrique, hörst du es dann erst und siehst dann, was auf der Bühne ist? Oder lernst du es über die Choreografie, dass Enrique sich auf die Bühne stellt und sagt, jetzt müssen wir ein paar Pas-de-Deux mit zwei Männern machen. Und, aber das genau. Thema ist...
es hängt von meiner Zeit ab, ganz ehrlich. Also wenn ich Zeit habe, versuche ich mich vorher ein bisschen einzulesen, worum es geht. Aber oft habe ich leider die Zeit gar nicht.
Das heißt, du wirst dann überrascht.
Ich werd überrascht. Ich wusste ganz ehrlich von Lorca natürlich das, was man weiß, aber wirklich das, was du gerade am Anfang alles erzählt hast, das wusste ich alles gar nicht. Und dann natürlich während des Stückes fange ich an, mich auch damit zu befassen. Aber es ist im Grunde erstmal nicht meine Arbeit. Das kommt dann später.
Als ehemalige Tänzerin hast du vielleicht nochmal dann einen besonderen Zugang zu der Musik, zu der getanzt wird. Gibt es da ein Stück jetzt hier aus dem Abend, wo du sagst, eigentlich würde ich da jetzt gerne mitmachen, die Musik reißt mich so mit?
Ich muss ehrlich sagen, dass es sehr viele Momente gibt, wo ich denke, boah, das wäre schön, wenn ich das mal getanzt hätte. Es gibt sehr viele, nicht nur jetzt in Lorca, aber... auch in Maria de Buenos Aires. Oder ich hatte leider nicht so viel Glück in meinem Leben, wo ich wirklich viel zu tun hatte, wo ich sage, oh Mann, das war toll. Und ich denke oft, ein Tänzerin zu sein in dieser Kompanie, boah, das ist Glück. Also man hat so viel Schönes zu tanzen. Und ich kann jetzt gar nicht einen Teil jetzt aus Lorca sagen. Oder es gibt sehr viele Momente, wo ich denke, das hätte ich gerne getanzt. Jetzt nicht mehr, weil der Schmerz ist einfach zu groß.
Okay. Aber sozusagen vom
ja, vom Inneren absolut, okay. Klar.
In der Hauptrolle ist ja Josué Olate zu sehen. Das ist ein Tänzer, der jetzt in dieser Saison bei uns die Kompanie verstärkt. Wenn du den Tänzer Josué Olate mit 2, 3, 4 Worten beschreiben solltest, was würdest du sagen?
Oh, das ist sehr schwierig. er ist ein unglaublich besonderer, talentierter, passionierter Tänzer. Also wunderschön. Ich meine, alle unsere 18 Tänzer haben alle was ganz Besonderes, sonst wären sie nicht hier. Ja. Ne? Aber du fragst mich jetzt über Josué Olate. Wunderschön, kann ich nur sagen. Es ist ein wunderschöner Mann. Unglaublich talentiert und passioniert. Ja, also wenn ich die drei Wörter benutzen würde, glaube ich, komme ich gut hin.
Und wenn du den Menschen Josué Olate beschreiben müsstest?
Talentiert, passioniert, wunderschön.
Das heißt, wenn ich Tänzer und Mensch gehen in einen, weil ich manchmal denke ich mal schon, ja. Sozusagen, es gibt ja auch menschliche Qualitäten, die man
absolut.
In so eine
also,
Kompanie mit einbringt.
Auf Englisch sagt man humble. Wie würdest du das, weißt du, wie man das auf Deutsch... Also, er ist sehr...
warmherzig?
Warmherzig. Er ist überhaupt nicht arrogant und sehr dankbar für alles. Also sehr freundlich und lieb und hilfsbereit und dankbar. Also ein unglaublich lieber Mensch noch dazu. Und sowas sieht man auch auf der Bühne, finde ich.
Ja.
Man sieht der Mensch auf der Bühne.
Ja, ich habe immer den Eindruck, man sieht es dann auch über das Ensemble.
Ja.
Also ob ein Ensemble auf der Bühne wirklich zusammenhält oder ob man merkt, dass da auch Rivalitäten sind. Kennt ihr im Schauspiel auch ähnlich, muss ich sagen.
Natürlich.
Also man sieht es schon, ob ein Ensemble harmoniert ineinander oder ob es da Kämpfe, Friktionen, wie auch immer gibt.
Gibt es immer. Das ist klar. Man muss auch nicht vergessen, in einem Schauspielensemble oder in einem Opernensemble haben sie eine Produktion zusammen, 5, 6 Wochen, und dann sind sie eine neue Produktion und haben andere Leute um sich. Wir sind 8 Stunden am Tag mit 18, 19, 20 Leuten in einem Raum. Da passiert schon einiges, aber es ist alles sehr, sehr respektvoll und positiv. Auch wenn man vielleicht eine nicht so mag als der andere. Im Grunde halten alle zusammen. Auf der Bühne halten alle zusammen. Und das sieht man.
Die perfekte Überleitung zu unserem zweiten Teil dieses Podcasts, nämlich was sozusagen jetzt auch deine Aufgaben dann am Haus sind. Ich habe schon gesagt, du bist die Ballettmeisterin, du bist auch choreografische Assistentin. Das sind ja zwei unterschiedliche Begriffe. Finde ich mal ganz simpel gefragt, was machst du oder was sind deine Aufgaben als Ballettmeisterin? Wie würdest du das beschreiben?
Ja, das wird sehr oft gefragt, Axel, was machst du eigentlich?
Ich kenne das als Dramaturg.
Ja, genau, was ist das? Ja, das ist logisch. Also ich würde Ballettmeisterin jetzt als erstes mal sehen als das begleitende Tänzer. Die Technik, die sie natürlich schon mitbringen, verfeinern, verbessern. Mhm. Das ist natürlich eine andere Arbeit von jemand, der gerade aus der Schule kommt, als jemand, der schon weiter ist, die schon einiges getanzt hat. Also das ist eine ganz, es ist eine ganz feine Arbeit eigentlich, eine sehr interessante Arbeit. Das heißt, es fängt einfach im Ballettsaal an, morgens um 10 beim Training. Das Training ist unglaublich wichtig. Verletzungsgefahr, wenn sie viele Fehler machen an die Stange schon, das Rollen der Füße zum Beispiel, das ist schlecht für die Knie, für die Hüfte, für den Rücken, Kopfweh. Also der Stand des Körpers, wie man eine Pirouette macht, da sind Fehler drin, einfach weil man es jeden Tag macht und da kommen Fehler rein, die Fehler rauszuholen. Es begleiten der Tänzer aber auch in die Stücke, in die Choreografien, Musikalität nochmal zu verfeinern, du musst auf die Musik hören. Und auch psychologisch.
Ah.
Also wie gesagt, das sind natürlich 18 teilweise Kinder. Die sind von 20 bis 30, das ist noch sehr jung, das wissen wir.
Ja, jetzt. Wenn sie frisch von der Ballettschule kommen.
Sie kommen oft frisch von der Ballettschule oder waren schon 2 Jahre irgendwo anders, aber dann sind es auch noch Foreigners, Ausländer. Das ist nicht leicht. Die Familie ist weit weg. Sie brauchen einen Arzt, sie brauchen Hilfe bei irgendeinem Zettel, was sie bekommen auf Deutsch oder eine E-Mail.
Ämter.
Das sehe ich eigentlich in mein Ballettmeisterin dazu. Also
ist jetzt so der Begriff die Mutter des Ganzen?
Na genau.
Wer dir das? Oder
das
ist das
wird
eher,
dann
wo du sagst,
ein bisschen. Naja, ein bisschen. Martin, ich habe echt Schmerzen im Zahn. Was meinst du? Und wo ist ein Zahn? Und ich rufe schon an oder ich helfe sie. Ja, es gibt vieles. Aber ich mache es gern.
Und als choreografische Assistentin, was wäre dann da das Besondere? Deine Aufgabe?
Also ich würde sagen, wenn man sagt, das Begleiten der Tänzer, würde ich da sagen, das Begleiten der Choreograf.
Ah, okay.
Erstens bei den Bewegungen, Ablauf, er hängt auch manchmal, wo ich ihm dann helfen kann, wenn ein Stück steht, bei Bewegungen zu helfen, du, vielleicht ist das besser oder was meinst du da, der Tänzer geht da ab, ist besser hinten ab, wie ist es mit der Beleuchtung, also eigentlich eine totale Hilfe in seine Kreativität hat auch damit zu tun, dass wir einen Plan haben, von hier bis in 6 Wochen muss das Stück fertig sein. Dann ist in diese 6 Wochen gibt es andere Vorstellungen, das muss geplant. Also ich muss immer vorausschauend ihm dann auch zeigen, du schau, du hast nur noch 2 Wochen und da sind aber noch 3 Terras und da ich muss das und das auch noch proben. Oder Romy Schneider oder für der HP1 muss das Stück stehen. Also da muss nicht mehr noch choreografiert werden müssen oder das ist nicht gut für die Tänzer, das ist nicht gut für die Tonabteilung, das ist nicht gut für die Beleuchtung. Alles also muss rechtzeitig fertig. Genau.
Sein.
Und das, da begleite ich ihn auch, ihn oder andere Choreografen, was so ansteht. Der grobe Zeitablauf. Dabei kommt natürlich, dass ich auch ein bisschen der Punkt bin zwischen Tänzer, Choreograf, Tonabteilung, Kostümabteilung, Dramaturgie, dass das alles eigentlich ein bisschen über mich, oder ein bisschen, eigentlich alles über mich läuft.
Und ein Wort, was hier oft fällt, wenn ich dann auch bei Proben dabei bin und dann wurde eine Szene getanzt und dann gibt es die Kritik und dann kommt das berühmte Putzen. Wir müssen die
Wir
Szene
müssen putzen.
Putzen. Ich frage mich dann immer, hast du das alles im Kopf, wie es eigentlich genau sein müsste? Oder notierst du dir Sachen? Weil ich meine, so eine dreiminütige Choreografie besteht aus unzählig vielen Schritten, Handbewegungen, Kopfdrehungen, die parallel sein sollen oder als Kanon ablaufen sollen. Also wie merkst du dir das alles?
Ich habe das tatsächlich im Kopf. Und dadurch, dass du es auch 100-mal siehst, den Ablauf, bekomme ich das im Kopf, so wie ein Tänzer. Natürlich nicht immer genau. Natürlich vergesse ich auch, ob wir die Drehung um 2 oder 2,5 hatten. Und es geht oft in Viertel. Aber ich sehe es dann und man sieht dann auch, okay, diese Person ist anders als die anderen. Mhm. Also ich muss nicht tatsächlich jeder Schritt und jeder Diagonale und jeder Count wissen. Aber wenn du, vor allem wenn es viele auf der Bühne sind, dann muss ich einfach nur schauen, da ist einer anders. Oder da sind 4 anders. Oder, oder die Seite ist anders als die andere Seite. Und dann fange ich an, das zu auseinanderzunehmen und zu puzzeln. Und dabei helfen die Tänzer mir natürlich. Also das ist immer eine Zusammenarbeit. Mhm. Das machen wir zusammen. Aber ja, ich habe tatsächlich ganz, ganz viel im Kopf.
Toi, toi, toi. Ja. Wie schafft man das? Aber
ich denke oft, vor allem bei Schauspiel, wie kann man sowas auswendig lernen? Wie kann man einen Text auswendig lernen? Es ist für mich unbegreiflich. Okay. Und viele Menschen fragen mich auch, wie kann man die ganzen Schritte auswendig lernen? Ja, das ist ein ewiges Repetition. Immer wieder. Und die Musik kommt und ich habe das sogar noch von vor 20 Jahren, da kommt die Musik, was ich mal getanzt habe. Und ich weiß tatsächlich noch die Schrittabfolge. Das ist drin.
Wahnsinn.
Das ist drin. Deswegen ist es auch manchmal schwierig, wenn ein Choreograf kommt mit einer Musik, wo ich mal getanzt habe, dann siehst du deine.
Da musst du sozusagen überschreiben.
Manchmal ist das positiv, manchmal negativ, aber ja.
Du hattest vorhin schon erwähnt, dass es immer wieder Wechsel im Ensemble gibt. Du musst dich von Tänzerinnen verabschieden, die das Ensemble verlassen. Du musst dich auf neue einstellen, die zum Ensemble dazukommen. Was ist so dein Geheimrezept im Umgang mit Menschen? Weil es geht ja nicht nur um den Einzelnen, sondern auch dann um die Kompanie, dass die dann wirklich miteinander harmoniert.
Das ist ganz wichtig. Ich glaube, das ist der Liebe, diesen Beruf. Ich liebe den Beruf. Wenn die Leute schon bei dem Vortanzen kommen, dann hast du schon irgendein Gefühl für einen Menschen, was ich manchmal auch ändert oder wo man sich geirrt hat oder wo es doch anders ist. Du siehst jemand und das ist wie auf der Straße und du denkst, der Person ist so, das erste Gefühl. Mhm. Aber ich glaube, dass das mit sehr viel Liebe, Offenheit und Vertrauen in unserer Liebe für den Beruf. Und das ist eine Herangehensweise im Training, das baut sich auf langsam. Es fehlen auch Tänzer, also absolut. Mhm. Menschen, die sagen, wir gehen, das ist, oder ich oder wir gehen, das ist manchmal echt hart. Mhm. Eben weil es viele, viele, viele Stunden sind im Ballettsaal, die man zusammen weint, zusammen lacht, zusammen viel erlebt. Ja, aber das ist einfach die Liebe zu Menschen und die Offenheit und Vertrauen. Vertrauen ist ganz wichtig.
Es gibt ja ein leider oft gern zitiertes Klischee, gerade wenn es um Ballett geht, was man in Filmen dann sieht, wie im Black Swan zum Beispiel, also der Zickenkrieg, der Kampf der Prima Ballerinas. Wie vermeidet man, dass so etwas tatsächlich eintritt? Kannst du das steuern?
Ich glaube, dass ich versuche es zu steuern, damit. Also in meiner Vergangenheit, das ist ja kein Beruf, was man lernt. Mhm. Ich habe gelernt aus Fehlern der Vergangenheit eigentlich. Fehlern oder Fehler. Menschen, die es gemacht haben, mein Beruf, wo ich gesagt habe, oh, so würde ich es nie machen. Mhm. Für mich ist ganz, ganz wichtig, alle gleich zu behandeln. Mhm. Geht nicht immer. Es ist nicht immer perfekt.
Wenn jemand die Hauptrolle tanzt, dann beschäftigt man sich mehr.
Ja, aber auch, es geht auch im Training. Also nicht immer der gleiche Person sagen, oh, super, besser, ja, gut. Sondern ich muss alle einbauen. Alle müssen das Gefühl haben, sie sind wichtig. Mhm. Auch wenn sie in der hinteren Linie stehen, in diesem Stück. Es ist auch wichtig, dass sie, wenn sie in diesem Stück nicht so viel zu tun haben, dass sie im nächsten wieder ein bisschen mehr zu tun haben, auch da gebe ich vor allem in dem Fall Enrique natürlich ein bisschen Push. Du, jetzt ist dieser mal dran. Ist es möglich im nächsten Stück, dass du die wieder ein bisschen hervorhebst? Mhm. Es ist einfach wichtig, weil ich das in meiner Karriere vermisst habe. Und ich glaube, dass das die Stärke ist, eine der Stärke ist diese Company, dass alle gleich sind. Mhm. Also zumindest versuchen zu vermitteln, dass wirklich jeder Einzelne da drin ist wichtig und mhm. nicht immer nur die gleichen. Mhm. Und ich glaube, das hilft auch ein Zickenkrieg, was der berufliche, das Private kann ich natürlich nicht, aber das Berufliche kann ich ein bisschen versuchen zu steuern. Und auch mit jemand macht etwas gut. Mhm. Genauso wie du, das war nicht so gut, aber dann das nächste Mal richtig loben. Vor allem, wenn du ein bisschen mehr Gas gegeben hast ins Negative, dass mhm. du dann auch wieder ins Positive, du, das war echt super, heute war es besser. Danke. So, ja.
Du hast ja deine aktive Karriere als Tänzerin vor einigen Jahren sozusagen aufgehört, bist Ballettmeisterin geworden, warst auch Choreografin hier am Haus bei verschiedenen Produktionen oder Musicalsängerin. Vermisst du es noch, als Tänzerin auf der Bühne zu stehen? Du hast vorhin schon so ein bisschen davon angedeutet, dass du sagst, ja, es gibt Musiken.
Also es gibt schon Momente, aber ich, ganz ehrlich, ich stehe morgens auf und es tut so weh.
Also weil du weißt, was
die Schmerz, ist. Also der Körper ist einfach fertig, also das schafft der Körper nicht mehr. Mhm. Also natürlich, wie soll man das sagen, ich tanze durch die Körper meine Tänzer. Also dadurch, mhm. dass ich sie vermittle, wie sie es machen könnten oder wie sie sich wohler fühlen würden. Und ja, durch meine Arbeit bin ich ja eh da. Und das reicht, weil Schmerzen, das kann man sich nicht vorstellen. Also das will man sich nicht vorstellen. Es gab so viele Momente, dass ich wirklich weinend auf der Bühne stand. Ich habe leider auch sehr lang getanzt. Also mhm. man soll auch nicht so lang. Ich sage meine Tänzer oft, bitte Leute, werde nicht alt. Es ist wirklich.
Was wäre jetzt so deine magische Tänzer. Grenze? Ist das 30, 35 oder?
Also ich habe ja bis 40 getanzt und das ist echt schon drüber. Es ist natürlich auch je nach Körper und je nach Lebenswandel, was man so in seinem Leben gemacht hat, ist, ob man brav war oder ein bisschen weniger brav, viele Nächte in der Stadt sein oder Alkohol, Zigaretten. Mein Körper war immer sehr stark, Gott sei Dank, aber mein Rücken hat mich unglaublich viel Schwierigkeiten gemacht. Also die letzten 3 Jahre meiner Karriere war ich sehr oft beim Arzt. Okay. Und Osteopath, also jede Woche Osteopath. Und es ist nicht mehr lustig aufstehen und nicht wissen, wie man jetzt nachher im Ballettsaal steht. Deswegen, ich muss nicht mehr auf der Bühne stehen. Mhm. Ich mache es mit meiner Arbeit trotzdem irgendwie.
Also das Künstlerische in dir
Das Künstlerische hat ist da. Also Gott sei Dank muss ich nicht ganz was anderes machen. Bin ich immer noch im Theater und kann das vermitteln und weitergeben. Ja.
Jetzt möchte ich eigentlich als Abschluss dieses wirklich sehr schönen Gesprächs noch eine Sache ansprechen, die ich ansprechen muss, weil wenn über die Tanzkompanie hier aus Innsbruck gesprochen wird, sei es in Social Media oder in irgendwelchen auch Filmbeiträgen, wird auch immer über deinen Hund gesprochen, Romeo. Heißt dann immer der Theaterhund, obwohl wir auch noch andere Hunde am Theater haben, aber das ist irgendwie das prominenteste Gedicht, möchte man sagen. Was ist Romeo für dich und was ist Romeo für die Tanzkompanie?
Also für mich ist natürlich ganz klar meine Perle. Ich sage immer, das ist meine Perle. Und jeder kennt auch eher Romeo als mich, denke ich manchmal. Man sieht Romeo auf der Straße und dann, Romeo, und wie heißt du? Nein, so schlimm ist es nicht. Er ist natürlich mein Ein und Alles. Und ich glaube für die Company, also wenn man Enrique fragen würde, dann würde er sagen, es ist der Chef. Das ist der eigentliche Chef. Und ich glaube für die Company, ich glaube es zu wissen, die lieben ihn auch alle. Mhm. Also er ist natürlich, er ist immer da und wenn ein Tänzer einen schwierigen Tag hat oder was Schweres getanzt hat und dann im Ballettsaal zusammenfällt, also nicht so, ist zu Ende erschöpft, dann steht er tatsächlich auf, geht hin und schlägt die Beine oder so. Das sind manchmal echt sehr schöne Momente, die man gar nicht festlegen kann. Aber, oder wenn jemand ein bisschen traurig ist, das merkt er ja. Und er ist so sensibel, dass er auch nicht durch den Raum läuft, sondern dann so den Wand entlang nach hinten und mal einfach sich daneben setzt. Und das ist wirklich, das kann man gar nicht festlegen, dass das passiert, leider. Aber das ist echt schön. Na, ich glaube, also es hat sich keiner beschwert. Er ist Romeo.
Und er soll es bleiben.
Bitte.
Lange, lange, lange. Schön. Schön war das Gespräch mit dir, Martin.
Vielen Danke, Dank. Axel, ebenso.
Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich natürlich den Tanzabend Lorca ans Herz legen. Ebenfalls ans Herz legen möchte ich Ihnen aber natürlich auch den Podcast der nächsten Woche, der die komische Oper La Italiana in Algeri, also die Italienerin in Algeri, von Gioacchino Rossini zum Thema haben wird. Susanne Bieler wird mit der Regisseurin Annette Leistenschneider über die Oper, den Komponisten sprechen, aber eben auch, was es braucht, um eine Spieloper ins Spiel zu kriegen. Dass sich also die Beteiligten in die Komik und Slapstick der Oper fallen lassen können. Schön, dass Sie heute mit dabei waren. Einen schönen Tag noch. Auf Wiederhören.
Kantinengespräche. Der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.